Heute, liebe Leute und hallo, lese ich euch etwas vor. Dafür müsst ihr heute in diesem Podcast ein wenig Geduld mitbringen. So, und nun, wie bekannt, leben wir nun neuerdings in einer woken Gesellschaft. Geprägt von feministischer Außenpolitik, was auch immer das sein soll, durchzogen von Fantasien über die Rettung der Welt und dem Duktus dessen, was man auf keinen Fall mehr sagen, machen, tun darf, worauf die Betonung immer auf das Nicht-Dürfen liegt, was mir irgendwie schmerzhaft den Eindruck nahebringt, dass die Begrifflichkeiten schriftlicher, künstlerischer und sprachlicher Freiheit, kurzum der Freiheit an sich, kaum mehr bekannt zu sein scheinen, beziehungsweise niemand etwas mehr damit anfangen kann. Und so traf sich der Zufall, dass ich auf einer Seite eines Autors jenes hier fand, die Zensur seines Buches, so hatte er es empfunden und ich auch, welches einer übereifrigen Lektorin und Gutachterin, selbst ernannt, zum Opfer wurde. Nein, es ging nicht um ein politisch gar schmähliches Manifest oder sowas, es ging um einen Reisebericht. Und sollte man nun meinen, ein solcher wäre nun wirklich unbedenklich, nun, der meint falsch. Und niemand anderes als Random House an sich, einer der größten Verlage weltweit, ist hier der verbessernde Unhold, aber hört selbst. So dann, postkoloniale Zensur. Wie mein Buch über Reiseeindrücke aus Afrika ein Sensitivity Reading überstanden hat. Ich muss mich verbessern. Das Ding heißt Sensitivity Reading. Naja, auch gut. Von Sören Sieg. Oh, wie schön ist Afrika. Couchsurfing auf dem bunten Kontinent. So sollte der Titel ursprünglich lauten. Ich war mehrere Monate durch Äthiopien, Uganda, Kenia, Tansania, Südafrika und Ghana gereist und hatte darüber mein 12. Buch geschrieben. 6 Wochen nach Abgabe des Manuskripts schrieb mir der Verlag Random House. Sie erinnern sich, dass wir viele unserer Texte rassismuskritisch lesen lassen. Das ist ein wichtiges Standardverfahren, das wir seit einer Weile etabliert und schon bei mehreren Werken angewendet haben. Denn leider rutschen immer wieder Betrachtungen, Haltungen, Termini und Überlegungen durch, die beleidigend für schwarze Menschen und generell strukturell benachteiligte Personen sein können. Das geschieht unbewusst. Gerade deshalb und aus unserer Verantwortung als Verlag, AutorInnen und Kreativen gegenüber People of Color heraus müssen wir uns Texte aber umso genauer ansehen. Die Kollegin hat sich umfassend mit ihrem Manuskript beschäftigt und doch einige Punkte gefunden, die auch in unseren Augen be- und überarbeitet werden müssten. Im Anhang zu dieser Nachricht befand sich mein von der Sensitivity-Gutachterin, jetzt habe ich es auch gelernt, redigiertes Manuskript. Sie hatte ihre Vorschläge nicht als Kommentar am Rand notiert, sondern bereits etwa 10% des Textes gestrichen und vieles umformuliert. Sie gab mir den Auftrag, mich in postkoloniale Literatur einzuarbeiten und das Buch neu zu schreiben. Ich habe Soziologie studiert und befasse mich seit 30 Jahren mit Afrika. Ich wollte nichts umschreiben und protestierte beim Verlag. Wochenlang stand das Projekt auf der Kippe. Der Fall gelangte in diese Zeitung, FAZ vom 16. Februar 2022 und den Deutschlandfunk. Der Verlag behauptete, das Sensitivity Reading geschehe freiwillig, in Absprache mit den Autoren, behutsam und nur um Shitstorms zu vermeiden. Leider ist das unwahr. Ich verdanke meinen Lektoren viel, Frau X von DTV oder Herr X von Ullstein, Namen gehören hier nicht hin und ich himself habe sie deshalb gestrichen, haben meine Bücher entscheidend verbessert. Sensitivity Reading ist aber kein Lektorat, sondern eine politische Erziehungsmaßnahme, deren Radikalität alle verstehen müssen, die vom und fürs Schreiben leben. Ich allerdings, Gott sei Dank, nicht. Es beginnt damit, dass meine Sensitivity-Gutachterin alle Adjektive entfernt hatte, die das Äußere von Personen beschreiben. Hübsch, schlank, füllig, dick, hellhäutig, mit ebenmäßigen Gesichtszügen, den Kopf glatt rasiert, groß, kleinstämmig, wuchtig, kräftig, selbst warmherzig streicht sie. Eine Gesprächspartnerin in Nairobi beschreibe ich in meinem Buch wie folgt. Karungi heißt Beautiful. Sie hat ein sehr schmales Gesicht, fast zu schmal für die großen tiefbraunen Augen und die vollen Lippen. Ihre sorgfältig aufgemalten Augenbrauen und der dunkelviolette Lippenstift lassen sie wie eine Kunstfigur aussehen. So der Autor. Daraus macht die Sensitivity-Gutachterin: Karungi heißt Beautiful und ich finde, der Name passt zu ihr. Punkt. Der Kommentar dazu? Sie wissen schon, dass Sie die Körper von Frauen nicht zu kommentieren haben. Besonders wenn es um Frauen geht, können Kommentare zu ihren Körpern für viele Leserinnen in ihren fast sexualisierenden und objektifizierenden Anspielungen unangenehm sein. Nun, damit der Leser sich Personen vorstellen kann, muss ich sie genau und anschaulich beschreiben. Das habe ich 1980 im Fach Deutsch gelernt. 2022 lerne ich, Beschreibungen sind Kommentare zu Körpern und unangenehme Anspielungen, die auch bei Männern nicht gehen. Daniel, einen schwedischen Missionar, beschreibe ich so. Er hat eine hellbraune Haut, Vollglatze und eine spitz nach vorn gebogene Nase, breite Schultern, stark wie ein Ochse, wie er selbst sagt, und ist arabischer Herkunft. Daraus wird nach dem Sensitivity Reading: Daniel ist arabischer Herkunft. Oder der Gärtner des polnischen Friedhofs bei Arusha: ein freundlicher schwarzer Riese, 65 Jahre alt. Danach ein älterer Mann. In der Abstraktion vom Aussehen geht Wesentliches verloren. So ist der Chef einer Wanderagentur groß, stämmig und laut, sein Untergebener dagegen bescheiden, schmal, mit leichtem Silberblick. Nichts davon bleibt im Text. Oder mein Gastgeberpaar in Bale: Rachel ist extra big, ihr Mann Moses spindeldürr. In der Sensitivity-Fassung sind es ein Mann und eine Frau. Das Adjektiv ist besiegt, das Bild verschwindet, der Text verarmt. Mein Autorenfreund Sebastian Schneu folgerte: Schreib am besten, eine Person ist von einem Kontinent zu einem anderen gefahren, der genauso war wie der eigene, dort ist sie Personen begegnet und wieder heimgefahren. Ja, läge nahe. Ich lerne ferner, dass man schon das Schildern von Beobachtungen und Zitieren von Forschern diskriminierend ansehen kann. Aus dem Wald kommt eine ältere Frau in schlichter Kleidung. Wir sprechen kurz mit ihr. Über der Schulter trägt sie ein Stück Holz, so lang wie sie selbst, so dick wie eine ausgestreckte Hand. Das Afrika südlich der Sahara ist ein Kontinent ohne Lasttiere. Immer noch übernehmen Menschen diese Rolle. Wie schreibt Thomas Sowell, der farbenfrohe Anblick von Subsahara-Afrikanern, die große Lasten auf ihren Kopf tragen, ist in Wirklichkeit ein Hinweis auf die schwerwiegenden Transportprobleme, die diese Region seit Tausenden von Jahren in ihrer Entwicklung gebremst haben. Die Sensitivity-Gutachterin eliminiert den Absatz und kommentiert: Sie scheinen konsequent am liebsten Punkte herauszusuchen, die das Klischee der afrikanischen Rückständigkeit bestätigen. Da Sie das bereits häufig getan haben, könnten Sie diese Anekdote streichen und für mehr Ausgewogenheit vielleicht mal über Aspekte nachdenken, in denen afrikanische Länder oder Personen Vorreiter Ihnen sind. Sie möchte also verhindern, dass der Leser ein Klischee bestätigt sieht. Die Szene allerdings zeigt, dass es sich nicht um ein Klischee handelt, sondern um traurige Wirklichkeit. Noch ärgerlicher ist für sie, wenn ich wiedergebe, was meine afrikanischen Gesprächspartner sagen. Wir kommen an großen Grundstücken vorbei, auf denen mehrere Gebäude stehen. Hier wohnen die Muslime, erzählt Richard mit seiner leisen Stimme. Im Moment sind wir noch zur Hälfte Muslime, zur Hälfte Christen hier in der Region. In ein, zwei Generationen werden die Muslime in der Mehrheit sein. Sie haben 2 bis 3 Frauen und 8 bis 12 Kinder. Schau mal, ich bin Christ, ich habe nur 2 Kinder. Er lächelt resigniert. Die Gutachterin kommentiert: Ich habe es schon vorher erwähnt. In Ihrem Buch tauchen oft feindliche Stimmen gegen Muslime auf. Natürlich gibt es antimuslimischen Rassismus auf dem afrikanischen Kontinent. Aber wenn Sie picken sich die Anekdoten heraus, also sie hat sich da hier grammatikalisch selbst verhaspelt, die Sie hier wiedergeben und lassen Sie häufig unkommentiert stehen. Damit reihen Sie sich genau in diese Haltung ein. Dass Richard nur eine Tatsache beschreibt, spielt keine Rolle. Das Sensitivity Reading entdeckt den Rassismus. Überall. Wenn alles rassistisch ist. Im Flugzeug nach Entebbe begegne ich einem afrikanischen Geschäftsmann. David trägt eine gemusterte, schicke Brille, ist klein, korpulent und spricht lebhaft wie alle Afrikaner, vor allem über Politik. Wer überlegen mag, was daran rassistisch sein könnte, bekommt hier die Auflösung. Dass alle Afrikaner lebhaft sein sollen, ist eine rassistische Zuschreibung. Sie suggerieren damit, dass es in der Natur von AfrikanerInnen liegen würde, lebhaft zu sein. Das klingt zunächst so, als wäre es nett gemeint. Aber diese Form der positiven Zuschreibungen kann nicht losgelöst von anderen Formen von Rassismus betrachtet werden. Solche Zuschreibungen verfestigen die Schwarz-Weiß-Dichotomie, Klammer auf, Weiß gleich intellektuell überlegen, technisch überlegen, zivilisiert, rational, hohe Selbstkontrolle, Schwarz gleich intellektuell unterlegen, technisch rückständig, unzivilisiert, primitiv, impulsiv, triebhaft, sexuell etc., Klammer zu. Ich möchte Douglas Murray zitieren. Wenn alles rassistisch ist, dann ist nichts mehr rassistisch. Dass die Menschen in Schwarzafrika laut und lebhaft sprechen und gestikulieren, ist das Erste, was einem auffällt. Ein guter Lektor hätte mich einfach gebeten, wie alle Afrikaner zu ersetzen durch wie die meisten Afrikaner. Aber es kommt noch besser. 2018 reiste ich mit meinem Sohn durch Uganda und am ersten Abend hatte ich gerade Bäume in einem Garten fotografiert, als zwei Soldaten mit Gewehren im Laufschritt auf uns zuliefen. »Give me your fucking camera«, befiehlt mir der eine. »And your passport, quick!« Dieser Garten gehöre dem Präsidenten, Fotografieren strengstens verboten, entweder zahle ich jetzt eine Strafe oder er müsse uns auf die Wache nehmen, wo wir in Untersuchungshaft kämen. Moment, sage ich, lassen Sie mich meinen Gastgeber anrufen, der wird alles klären, und zücke mein Telefon. No phone calls, schnauzt mich der Soldat an. You pay money or you go to jail. Er hat meine 1200-Euro-Kamera und meinen Reisepass. Neben mir steht bleich mein 18-jähriger Sohn. »Look, this is my son«, versuche ich es versöhnlich. »It's first day in Africa. This journey was my present for his birthday.« »No time for talk«, schnauzt mich der Soldat an. »You give money or you go to jail.« Der Sensitivity-Kommentar. Ist es notwendig, dass der Soldat falsches Englisch spricht und damit als dümmlich dargestellt wird? Auch wenn es so war, bilden Sie auch nicht Ihren eigenen deutschen Akzent ab. Als weißer Turi einen Afrikaner so darzustellen und diese Anekdote als Schriftsteller noch dazu für das eigene Buch auszuwählen, reproduziert kolonial-rassistische Machtstrukturen. Ob sie es so intendieren oder nicht, ist dabei egal. Alle Afrikaner, denen wir die Szene schilderten, haben den Soldaten verurteilt, nur die Frau nicht, die auf Sensibilität spezialisiert ist. Mein Sohn brauchte Tage, um sich davon zu erholen, und sie fragt, warum ich diese Anekdote ausgewählt hätte. Trevor Phillips, langjähriger Gleichstellungsbeauftragter der britischen Regierung, konstatiert in einem Dokumentarfilm »Things we won't say about race that are true«. Als ich ein Kind war, hieß es, alle Schwarzen sind gleich, alle Schwarzen sind unterlegen und alle Schwarzen müssen sich ihrer Stellung fügen. Das glaubt heute niemand mehr. Aber heute haben wir eine hässliche neue Doktrin. Alle Weißen sind gleich, alle Weißen sind schuldig und Weiße dürfen niemals Nicht-Weiße kritisieren. Ins Gegenteil begutachtet. Manchmal fühlte meine Gutachterin sich sogar berufen, meine Aussagen ins Gegenteil zu verkehren. In Nairobi beherbergte mich die Polizeianwältin Tinner, die 20 Geschwister hat. Als ich ihr erzählte, dass gerade in Berlin zwei Streifenpolizisten von zwei Jugendlichen verprügelt wurden, meinte sie, in Kenia würde die Polizei solche Übeltäter nachts töten und verschwinden lassen. Ich sinniere im Buch »Familiengröße und Polizeigewalt«: Manchmal erscheinen Afrika und Europa wie die entgegengesetzten Enden eines Kontinuums, und ich frage mich, ob es nicht einen Mittelweg gibt zwischen einem Kind und 20 Kindern, zwischen von jugendlichen Tätern verprügelt werden und sie nachts verschwinden zu lassen. Die Gutachterin streicht den Absatz. Solche Dichotomien haben eine lange koloniale Tradition. Da Sie sie sowieso brechen wollen, müssen Sie sie eigentlich nicht wiederholen. Sie können an späterer Stelle einfach nochmal Ihr Fazit ziehen, dass es doch auch reichlich Ähnlichkeiten zwischen Europa und Afrika gibt. Mein Fazit war das genaue Gegenteil. Geht es noch radikaler? Ja, wer in Schwarzafrika abseits der Lodges und Luxushotels als Couchsurfer bei Einheimischen lebt, erlebt, wie ich im Vorwort schreibe, einen anderen Planeten. Ich gebe dafür zahllose Beispiele. Die Gutachterin streicht den anderen Planeten. Indem sie von Afrika als anderem Planeten sprechen, schreiben sie dem Kontinent eine übertriebene Andersartigkeit zu, die als Othering bezeichnet und als rassistisch ausgelegt werden kann. Daher streicht sie aus meinem Buch mit dem Titel »Oh, wie schön ist Afrika« generell die Worte »Afrika«, »Afrikaner«, »Afrikanisch« und auch die wiederholten Beteuerungen von Einheimischen »That's Africa«. Natürlich will die Gutachterin auch Titel und Untertitel des Buchs streichen. Sie schreckt nicht einmal davor zurück, die Zitate meiner Gastgeber zu verfälschen. Evelyn etwa sagte, »In Afrika ist es ganz klar, als Frau dienst du deinem Mann.« Daraus macht die Gutachterin, »Denn ich habe Klarheit gelernt. Als Frau dienst du deinem Mann.« Julia sagte, in Afrika ändern sich Dinge sehr langsam, wenn überhaupt. Daraus wird, in Tansania ändern sich die Dinge nur sehr langsam, wenn überhaupt. Gerade, dass Afrikaner selbst so oft über Afrika sprechen, weil sie sich nicht über ihren Staat definieren, sondern über ihren Stamm, und den Kontinent kann die Gutachterin nicht dulden, weil Afrika für sie eine Konstruktion ist, eine Erfindung von Weißen, wie mir. Alle meine Überlegungen darüber, was Schwarzafrika von Europa unterscheidet, streicht die Gutachterin. Also nichts mehr zum großen Sinn für soziale Beziehungen und Autoritäten und über den geringen Sinn für die Pflege und Erhaltung von Dingen. Diese beleidigende Beobachtung, die zwar ihre subjektive Meinung ist, können sie besser für sich behalten. Nichts über die geringe Bedeutung von Inneneinrichtungen. Ich empfehle, jede Aussage zum angeblichen Desinteresse an Inneneinrichtungen zu streichen. Nichts über den Fokus auf Tradition, die um ihrer selbst willen geschätzt wird, oder über die Aufmerksamkeit, die sich nicht in die Zukunft, sondern in Gegenwart oder Vergangenheit richtet. Das ist eine sehr eurozentristische Perspektive, die kein Gewinn für Ihr Buch ist. Sie können diese Anekdote einfach weglassen. Die Gutachterin hat für alles dieselbe Erklärung. Die schlechten Straßen seien eine Folge des Kolonialismus. Dass schwarze Frauen auf weiße Männer stehen, habe der Kolonialismus den Menschen eingetrichtert. Und dass mein Museumsführer von den Buschmännern als wilden Stämmen spricht, zeige, dass sein Denken durch und durch kolonial geprägt sei. Am überraschendsten war für mich am Ende, wie wenig die Afrika-Expertin über Afrika weiß. Ich zitiere in meinem Manuskript zweimal aus dem Buch des Afrika-Forschers Stephen Smith: »Nach Europa, das junge Afrika auf dem Weg zum alten Kontinent«, ihr Kommentar: An dieser Stelle habe ich mich gefragt, warum Sie ausgerechnet Stephen Smith zitieren und ein bisschen recherchiert. Mir fällt auf, dass er ein weißer Afrika-Forscher ist, was in einem kritischen Umgang mit dem Kontinent fragwürdig ist. Diesbezüglich wird in wissenschaftlichen Kreisen von Situated Knowledge gesprochen. Auf Amazon wurde mir außerdem angezeigt, dass KundInnen, die dieses Buch gekauft haben, ebenfalls Thilo Sarrazins Werke kaufen. Sie können natürlich in Ihrem Text eine migrationskritische und tendenziell rechte Perspektive vertreten, aber ich hoffe, sie ist Ihnen bewusst. Stephen Smith wuchs als Amerikaner in Deutschland auf und arbeitete später in Paris für die Taz, Libération und Radio France International. Nach Europa gewann in Frankreich den Grand Prix der Académie Française und ja, Smith ist weiß. Thomas Sowell ist schwarz. Ich zitiere ihn zweimal. Beide Zitate streicht die Gutachterin aus dem Buch. Ich zitiere Gunnar Heinsohn. Sie hält ihn für einen polnischen Soziologen. Sie weiß auch nicht, dass Äthiopien nur 6 Jahre von Italien besetzt und nie eine Kolonie gewesen ist. David Livingstone hält sie für einen zweiten Cecil Rhodes. Am Ende konnte das Buch doch noch erscheinen, mit geändertem Untertitel und Klappentext, einem Disclaimer vor Wort, abgemilderten Formulierungen, gestrichenen Sätzen und etwas Sprachpolitik. Tribe statt Stamm, Chief statt Häuptling, Sub-Sahara-Afrika statt Schwarz-Afrika. Die Verwendung des Begriffs Volksgruppe konnte ich gerade noch verhindern, denn afrikanische Stämme sind gerade nicht Gruppe eines Volkes. Die Idee eines Nationalvolkes ist eine europäische. Abwehren konnte ich auch die Forderung von Verlag und Gutachterin, schwarz groß zu schreiben und weiß klein und kursiv, um zu betonen, dass es sich um politische Kategorien handelt, die während des Kolonialismus entstanden sind. Die Sensitivity-Gutachterin hat selbst rote Linien überschritten. Das Verfälschen von Zitaten müsste sie ihren akademischen Titel kosten. Der Verlag müsste sich von ihr trennen. Stattdessen schrieb mir Random House, Frau X ist eine geschätzte Lektorin und Gutachterin, die sehr wichtige Arbeit leistet. Am Ende bleiben Widersprüche. Afrika existiert nicht, aber leidet unter uns Weißen. Weiße dürfen nicht zitiert werden, es sei denn, sie denken postkolonial. Der Verlag bezahlt radikale Korrekturen, begnügt sich aber mit milden Änderungen. Das Buch erschien, aber mit den Wörtern Stamm und Schwarzafrika wäre es nicht erschienen. This is Africa, riefen meine afrikanischen Gastgeber aus. Und die Frau, die für Rassismus sensibilisieren will, streicht das. Sie erträgt die Sicht derjenigen nicht, für die sie angeblich Partei ergreift. Darüber nachzudenken könnte müßig sein. Random House sagte mir, mein Vertrag stamme aus einer anderen Zeit. Nach den George Floyd-Protesten hätten sie mein Buch gar nicht mehr eingekauft. So definiert sich heute Diversität. So weit haben wir uns von der Vision einer farbenblinden Welt entfernt. Sören Sieg, geboren 1966, ist Autor und Musiker. Sein »O, wie schön ist Afrika« ist im vergangenen Juni im Goldmann in der Verlagsgruppe Random House erschienen. Ende des Textes aus der FAZ. So, wenn ihr bis jetzt durchgehalten habt, Glückwunsch, eine vor Arroganz triefende Gutachterin, die diese Ansicht als Ersatz für Wissen über Afrika kolportiert, im rechthaberischen Duktus von Wokeness, die Schizophrenie ihres Tuns nur noch ansatzweise zu übertünchen, in der Lage ist. Hätte auf ihre persönliche und für mein Empfinden unverschämte Anfrage und Ansprache an mich als Autor eine Antwort bekommen. Daraufhin hätte sie sich vielleicht in den Schlaf geweint, jedoch wäre dort, wäre es mein Buch gewesen, dieses sicher dann nicht mehr erschienen. Gut, dass ich nicht vom Bücherschreiben leben muss. Gut, dass es so böse Unternehmen wie Amazon gibt, die es denjenigen Autoren leichter machen, welche sich nicht durch die Mühlen derjenigen, die wie im alten Rom den Daumen nach oben oder unten strecken, zermahlen lassen. Was allerdings aus dem Volk der Dichter und Denker geworden ist, das ist eigentlich die große Frage. Und nun lasse ich euch mit diesen Eindrücken alleine. Gehabt euch wohl, passt auf euch auf und gute Nacht, Deutschland.